Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Heute ist Ferdinand Knaus bei uns zu Gast. Ferdinand Knaus ist Redakteur bei dem Magazin Cicero und er hat ein Buch geschrieben, Der gelähmte Westen, Chronik einer Selbstaufgabe. Und Anlass des Buches war die Rede von US-Vizepräsident J.D. Vance letztes Jahr bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Warum hat sie die Rede inspiriert, ein Buch zu schreiben?
Es war, Auslöser war nicht so sehr die Rede selbst, obwohl ich die sehr interessant fand und darüber auch geschrieben habe im Cicero. Auslöser für den Essay, aus dem dann das Buch geworden ist, waren vor allem die Reaktionen auf diese Rede, die empörten Reaktionen eigentlich quer durch das etablierte Parteienspektrum in Deutschland und die allermeisten Medien auch, die haben diese Rede als Affront, als fast Beleidigung Deutschlands und Europas aufgefasst. Und das fand ich sehr daneben und eigentlich befremdlich, zumal Vance in diesem Auftritt gesagt hat, ich liebe Deutschland. Also ist ja eigentlich seltsam. Offenbar ist eben das Deutschland, das er liebt, nicht unbedingt das Deutschland, das die Politiker repräsentieren, die deutschen Politiker.
Genau, er hat ja unter anderem gesagt, also wenn sie Angst vor ihren eigenen Wählern haben, dann kann Amerika wenig für sie tun. Auf was hat er sich da bezogen?
Naja, auf die Meinungsfreiheit natürlich und auf die, er hat auch sich ziemlich, ziemlich eindeutig auf die Brandmauer bezogen und hat das, ohne die AfD, glaube ich, beim Namen zu nennen, hat das kritisiert. Er hat aber vor allem auch den Umgang mit der Meinungsfreiheit in England, Schweden und anderen Ländern kritisiert. Und ich finde das zumindest bedenkenswert. Und die Reaktionen, die da kamen, vor allem auch vom Bundeskanzler, der regelrecht pampig reagiert hat, das gehört sich nicht, hat er gesagt, die fand ich eigentlich unangemessen. Also eigentlich hätte man sich das einfach mal anhören können als kritischen Beitrag unter Verbündeten. Aber so wurde es eben nicht aufgenommen. Ja, und daraus ist dann das Buch geworden. Erstmal ein Essay im Cicero, den ich geschrieben habe, wo ich mich gefragt habe, ja, ist denn diese Aufregung über Trump und Vance, dass die angeblich den Westen zerstören, ist das berechtigt? Zerstören die wirklich den Westen? Oder was haben denn die jetzt sich so als Verteidiger des Westens gerieren? Welchen Anteil haben die vielleicht selbst an dem nicht sehr guten Zustand des Westens, den man ja tatsächlich so feststellen kann?
Ja, genau. Es ist ja eine Chronik, die Sie da skizzieren oder schreiben in Ihrem Buch. Und wo beginnt denn die Chronik in dem Buch?
Also Chronik in dem Sinn, es ist ein Essay, ja. Es ist kein historisches erzählendes Werk natürlich. Ich betrachte einfach, um mich zu, ich muss mich ja beschränken irgendwie ein bisschen, ich betrachte im Grunde die Nachkriegsgeschichte der westlichen Länder, also nach 45 und vor allem Deutschlands und Schwerpunkt ab 68.
Und Sie haben ja gesagt in dem Buch oder in dem Essay, dass es eine Generation von Nachkriegspolitikern gab, die dieses Land aufgebaut haben, die Schrecken des Nationalsozialismus noch mitbekommen haben. Also Helmut Kohl oder Helmut Schmidt war ja auch selbst Soldat im Weltkrieg gewesen. Und danach ist das so ein bisschen gekippt. Also was unterscheidet denn diese erste Generation an Politikern von dieser, sage ich jetzt mal, 68er Generation, die jetzt...
Also das ist wirklich das, ich glaube, das ist das Erlebnis des Krieges, der nationalsozialistischen Herrschaft, der Zerstörung, des Zusammenbruchs und dann des Wiederaufbaus. Also das, so hat man die ja auch genannt, die Erlebnisgeneration. Mhm. Und zwischen dieser und der ersten Generation, die eben sozusagen in den Wohlstand hineingeboren wurde, gibt es, glaube ich, wirklich einen Bruch der Mentalitäten. Der ist in gewisser Weise selbstverständlich, denn ein Kriegserlebnis ist natürlich einschneidend. Und ich glaube, das war für jeden Menschen dieser Generation in Deutschland, aber auch in den meisten anderen europäischen Ländern, die am Krieg beteiligt waren, einschneidendes Erlebnis, was die Persönlichkeit formt. Und natürlich die Kinder von dieser Erlebnisgeneration mussten natürlich anders sein. Also, und dieser Bruch ist, glaube ich, wichtig, um die Entwicklung der westlichen Welt nach 45 und dann eben vor allem nach 68, aber auch nach 1989 zu verstehen. Also ich versuche, mir einen Reim auf die Entwicklung des Westens zu machen, auch auf den Niedergang, den man da in gewisser Weise ja feststellen kann, indem ich die Generationen betrachte. Die Generationen seit 1945.
Ja, dann schauen wir mal auf die Generation, die nach dieser Erlebnis-Generation dann praktisch kam. Also es waren ja auch dann die 68er. Also so.
Die kann man so nennen, ja.
Die kann man so nennen. Und was mich jetzt nochmal in Ihrem Buch nochmal mir vor Augen geführt hat, ist Folgendes. Also ich meine, die USA hat uns vom Nationalsozialismus befreit, die Demokratie gebracht, Freiheit, also Werte, auf die der Westen ja immer noch fußt. Und die 68er Generation hat dann plötzlich Bewunderung für Mao gezeigt, also wirklich ein Massenmörder, der in China aufs Brutalste das Volk getötet hat, also wo viele Menschen ums Leben gekommen sind. Warum gab es denn diesen Bruch? Also warum hat man Faszination für so jemanden gezeigt?
Letztgültig kann ich das auch nur feststellen und nicht hundertprozentig begründen. Das sowas ist, glaube ich, immer in gewisser Weise ein Rätsel. Aber man kann es vielleicht schon dadurch erklären, dass diese Erlebnisgeneration, die skeptische Generation, eben ganz in ein normales Leben wollte, das Land wieder aufbauen wollte, in Frieden, in Wohlstand vor allem leben wollte. Also im praktischen Leben sozusagen verankert war. Und die dann danach kamen, also sozusagen die in den Wohlstand hineingeboren sind, das war die erste Generation, die Taschengeld hatte. Mhm. Und es geht natürlich, wenn ich über diese Generation rede, vor allem über die Akademiker unter denen. Da meine ich nicht alle, die irgendwie zwischen 1940 und 1950 geboren sind, ist klar, sondern den akademischen Teil von denen, das waren damals vielleicht 10, höchstens 20%. Ja, und die hatten sozusagen, das war die erste Generation nach dem Krieg, die Zeit hatte, sich überhaupt zu beschäftigen mit intellektuellen Grundsatzfragen und die auch wieder den Idealismus, den Enthusiasmus entdeckt hat. Und die das vielleicht auch im Gegensatz zu ihren Eltern dann ausgelebt haben. Ja. Die hatten Zeit, Taschengeld und haben viel gelesen. Und haben sich dann eben, weil sie sozusagen irgendwie einen Sinn gesucht haben, diesen gefunden in den Angeboten der linken europäischen westlichen Geistesgeschichte.
Ja, und diese Generation hat ja durch den Marsch, durch die Institutionen ja auch versucht, sagen wir mal, die bestimmen zu werden in den Eliten der Bundesrepublik.
Ja, erfolgreich versucht, muss man sagen. Es war durch und durch erfolgreich, ja.
Ja, und so jemand, der da die geistige Grundlage zugelegt hat, war ja Habermas, der Philosoph. Erzählen Sie uns dazu mal was.
Naja, Habermas ist ja erst vor wenigen Wochen gestorben. Eigentlich so heißt es ja, de mortuis nihil nisi bene, nichts ist Schlechtes über die Toten. Aber Habermas ist für mich schon in dem Buch eine eher negative Persönlichkeit. Ich halte seine Idee, seinen Leitgedanken vom herrschaftsfreien Diskurs eigentlich für, naja, wie so viele linke Ideen, ein Ideal, das nicht an wirklichen Menschen orientiert war, sondern eben an einem Ideal. Und viele der Illusionen, unter denen wir heute leiden, gehen auch auf solche, würde ich sagen, weltfremden, menschenfremden Ideale zurück. Ja.
Okay. Ja. Und ein Stichwort ist ja kulturelle Hegemonie, also dass man zum einen den Wissenschaftsbetrieb, aber auch die Medien versucht zu kontrollieren und dort keine andere Meinung mehr zulässt. Also habe ich das so richtig verstanden?
Oder? Keine andere Meinung mehr zulassen ist vielleicht ein bisschen allzu überspitzt. Aber diese Idee der kulturellen Hegemonie ist tatsächlich sehr wichtig. Selbstverständlich für diesen Marsch durch die Institutionen. Das geht zurück auf Gedanken von Antonio Gramsci, dem italienischen Kommunisten, der das im Gefängnis während der faschistischen Herrschaft in Italien entwickelt hat. Das ist letztlich die Idee, dass man keine Revolution mit Gewalt durchführen muss oder soll, sondern eine langsame evolutionäre Veränderung der Gesellschaft, indem man die Schlüsselstellen die Funktionsstellen in der Gesellschaft besetzt und dadurch die Gesellschaft stärker verändert oder genauso verändert wie durch eine gewaltsame Revolution. Hm.
Ja, jetzt ist ja die eine Sache, ich habe so einen Plan, versuche den dann durchzuziehen. Da gibt es ja auch Gegenströmungen, also politische Gegenströmungen, die das dann zulassen. Warum haben das die Konservativen zugelassen? Also,
tja, das ist die große Frage, die ich letztlich auch nicht beantworten kann. Man kann eigentlich nur konstatieren, dass es da relativ wenig Gegenwehr gab. Vielleicht hat es damit zu tun, dass diese skeptische Generation, von der wir eben gesprochen haben, diese Erlebnisgeneration, die waren tolerant, würde ich sagen. Also die haben sozusagen die jungen Leute machen lassen. Ja, und haben der 68er Bewegung letztlich kaum Widerstand geleistet. Ja, warum das so war, ja, da habe ich auch keine endgültige Antwort drauf. Ich kann das nur jedenfalls in den Redaktionen, also wenn man die Geschichte der deutschen Zeitungen ein bisschen zurückverfolgt oder auch die Geschichte der Universitäten, dann kann man feststellen, dass eben in den 70er, 80er, 90er Jahren, aber auch später noch in den Zeiten, die ich selbst erlebt habe, dass da auf der linken Seite sozusagen ein sehr viel stärkeres Bewusstsein dafür war, dass man Machtpositionen erobern muss, und auf der konservativen, liberalen, zumindest nicht linken Seite weniger Bewusstsein dafür vorhanden war. Das, glaube ich, kann man schon feststellen. Das habe ich auch in meinem Berufsleben festgestellt.
Ja, und dass man vielleicht auch, sagen wir mal, die Rolle der Medien und des Wissenschaftsbetriebs auch so ein bisschen unterschätzt hat.
Ja, das auch. Okay. Das auch. Also das muss man zumindest den nicht linken Parteien, also Union, FDP und so weiter, kann man denen ankreiden, dass sie ein geringeres Bewusstsein für die Bedeutung der akademischen Welt und der Medien entwickelt haben im Vergleich zu linken Parteien, wenn man so scherenschnittartig feststellen will.
Ja, zum gelähmten Westen gehört ja auch, ich sag jetzt mal, wenig Selbstbewusstsein Bezug auf die eigene Geschichte, also indem man halt die eigene Geschichte auf Verbrechen reduziert, also indem man sagt, okay, jetzt die Kolonialgeschichte war ganz, ganz schrecklich, natürlich auch die Weltkriege, also man hat viele Völker unterdrückt, man war Sklavenhalter. Ist das auch ein Aspekt, der dafür sorgt, dass der Westen instabiler wird, also die Idee von unserer liberalen Demokratie, von dem, auf das wir stolz sein können?
Ja, zumindest meine ich feststellen zu können, dass wir mittlerweile ein Selbstbild haben, also im gesamten Westen, Deutschland hat da natürlich eine Sonderrolle nochmal, dass wenig historisches Bewusstsein hat und wenn, dann eben ein negatives. Ja, das Deutschland hat da natürlich eine Sonderrolle durch die Nazi-Verbrechen, aber auch eine Art Avantgarde-Rolle vielleicht sogar gespielt. Ja. Während man in Frankreich, England, anderen westlichen Ländern lange nach dem Krieg noch eben vor allem stolz auf die eigene Nationalgeschichte war, ist man mittlerweile auch in Frankreich, England vor allem sehr kritisch und schuldbewusst im Blick auf die eigene Vergangenheit. Und das ist natürlich durchaus eigentlich auch angebracht, die eigene Geschichte kritisch zu betrachten. Aber wenn das sagen nur noch so ist, dann entsteht daraus ein Klima auch in der Gesellschaft, das natürlich nicht gerade euphorisch macht. Ja? Und dann braucht man sich nicht wundern, wenn die Stimmung auch so negativ ist.
Ja, und es gibt ja noch weitere Aspekte, die unsere liberale Gesellschaft, unsere liberale Demokratie unter Druck setzen. Das ist, glaube ich, auch das Thema Meinungsfreiheit. Da würden jetzt manche sagen, ja, das kann in Deutschland ja alles sagen, das ist ja gar kein Problem.
Ja.
Aber man muss halt mit den Konsequenzen irgendwie klarkommen.
Also ja, das ist immer das ist natürlich immer das Argument. Ja, sie können alles sagen, sie müssen aber mit den Konsequenzen leben. Es gibt ja diese Erzählung, dass das, war das irgendein afrikanischer Despot auch mal gesagt hat, sie können in meinem Land alles sagen, sie müssen dann halt nur mit den Konsequenzen rechnen. Ja, also ich finde den Spruch auch zynisch. Natürlich muss man in Deutschland nicht unbedingt damit rechnen, dass dann sofort die Polizei vor der Tür steht, aber sie kann auch vor der Tür stehen. Es gibt auch viele, viele Fälle, die ich für ziemlich empörend halte. Mir ist auch in den letzten Tagen aufgefallen, diese Plakataktion von der Europäischen Union, wie heißt es da, auch irgendwie
für freie Medien.
Für freie Medien, genau. Und so weiter. Ja. Das klingt, glaube ich, auch in manchen Ohren oder Augen erscheint das auch eher unangebracht. Ja. Also wenn es Meinungsfreiheit gibt, dann muss man eigentlich nicht dafür werben, sondern muss man sie einfach gewähren. Ja. Also ich finde diese Werbung finde ich sehr befremdlich. Ja.
Warum glauben Sie, dass gerade im linken Bereich so viele Linke Probleme mit konservativen Medien haben? Also da gibt es ja auch einige Neugründungen in der letzten Zeit und so wenig konservative Probleme mit linken Medien haben. Also mir ist das zum Beispiel egal, ob es jetzt die Taz gibt oder das Neue Deutschland. Also ich finde das immer amüsant, manche Dinge zu lesen, aber mich stört das jetzt per se nicht.
Im politischen Kampf ist natürlich schon so, dass man will die Macht erringen, man will Diskurshoheit gewinnen. Und wenn man, die Verlockung ist natürlich immer da, wenn man die Möglichkeiten hat, dem anderen den Mund zu verbieten oder zumindest das einzuschränken, dann ist eben, dann macht man es vielleicht auch. Dann ist die Verlockung vielleicht so groß, dass man sagt, deine Meinung ist aber nicht genehm und die fällt nicht mehr unter die Meinungsfreiheit. Ich meine, die krasseste Haltung ist ja die von weiten Teilen der organisierten Antifa, die sagen, Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen. Ja, und dann fragt sich nur, wer definiert, was Faschismus ist. Ja. Für manchen Antifa-Aktivisten beginnt eben der Faschismus schon bei Friedrich Merz. Oder auf weiten Teilen der CDU jedenfalls. Ne? Wenn man damit einmal anfängt, dann ist es, also die Frage der Meinungsfreiheit ist sehr, sehr schwierig. Natürlich bin ich auch dafür, dass klare Aufrufe zur Gewalt oder extreme politische, persönliche Beleidigungen nicht unter Meinungsfreiheit fallen, aber eben auch nur das sollte die Grenzlinie sein. Ja.
Ja, wir haben innere Probleme, aber es gibt ja auch Bedrohungen von außen. Und so ein Kipppunkt, den Sie beschreiben, ist ja der Krieg Russlands in der Ukraine, also der Angriffskrieg. Und die Ukraine ist ja auch ein Nationalstaat, der stolz auf die eigene Nation ist. Und das ist auch, glaube ich, fundamental, um einen Widerstand gegen Russland auszuhalten und auch zu sagen, okay, wir kämpfen jetzt für unsere Ukraine und das, was wir aufgebaut haben, gegen den übermächtigen Feind. Ist das bei uns verloren gegangen?
Ja, das ist doch sehr interessant, oder? Die Ukrainer sagen, soweit ich das so mitkriege, bei allen Gelegenheiten immer Slava Ukraini oder so ähnlich. Das heißt Ruhm oder Ehre der Ukraine. Das ist also man kann es Patriotismus nennen, aber man könnte es auch Nationalismus nennen. Das ist wirklich eine interessante Erscheinung, dass der Widerstand der Ukraine gegen den russischen Angriffskrieg eigentlich quer steht zu dem Narrativ, das im Westen sich durchgesetzt hat, dass der Nationalstaat zu überwinden ist und des Übels ist. Ja, in der Ukraine, im Osten der Ukraine, verteidigt sich ein Nationalstaat, kämpft um seine nationale Unabhängigkeit, um die Wahrung seiner, seiner Grenzen. Und wird hier im Westen unterstützt von vielen Menschen. Ich finde es ja gut, dass sie es unterstützen. Ich bin auch sehr, sehr dafür. Aber unterstützt von Menschen, die uns Jahre, Jahrzehnte lang gesagt haben, der Nationalstaat ist zu überwinden, ist grundsätzlich abzulehnen. Und auch sowas wie Wehrhaftigkeit braucht man nicht. Also die Wandlung der Grünen ist da besonders krass. Wenn Sie sich die Wahlprogramme der Grünen von zwischen 1980 und heute anschauen, zu den verschiedenen Bundestagswahlen,
ja,
dann steht im ersten Wahlprogramm von 1980, aber auch noch bis vor 10 Jahren oder so, noch weniger, bis zum Krieg in der Ukraine steht da eigentlich immer drin, ganz am Anfang stand da Bundeswehr abschaffen, NATO abschaffen und so weiter. Und am Schluss stand jedenfalls, wenn es überhaupt um die Bundeswehr ging, stand dann da, ja, die Bundeswehr muss divers sein und so weiter. Also es war jedenfalls kein Interesse an Wehrhaftigkeit. Mhm. Und im letzten Bundestagswahlprogramm der Grünen stand auf einmal, ja, die Bundeswehr muss Deutschland verteidigen und das NATO-Gebiet verteidigen können. Wir müssen dafür sorgen, dass genug Freiwillige oder Wehrdienstleistende sich für die Bundeswehr melden. Die Bundeswehr muss attraktiv, muss kampfkräftig sein. Da hat es einen großen Wandel jedenfalls gegeben. Also das finde ich sehr, sehr interessant, der Ukraine-Krieg da auch welche Brüche der Ukraine-Krieg da innerhalb der deutschen Parteienlandschaft, aber auch des politischen Diskurses da offengelegt hat.
Ja, warum glauben Sie, ist denn das so? Also ich meine, da sind ja Leute dabei wie Joschka Fischer, die ja jetzt offen eine Ablehnung gegen alles Staatliche gezeigt haben, oder Robert Habeck, der auch gesagt hat, mit Deutschland kann er nichts anfangen und Nationalbewusstsein kotzt ihn an in seinem Buch. Aber warum haben sich gerade die Grünen so gewandelt?
Ja, da habe ich auch keine endgültige Antwort drauf. Das ist auch irgendwie ein Rätsel und ich finde das auch erstaunlich, dass da so wenig drüber gesprochen, diskutiert wird. Man könnte es vielleicht so ganz, so plakativ könnte man vielleicht sagen, in den 80er Jahren, als die Grünen noch die Outcasts waren und die eben noch nicht den Marsch durch die Institution noch nicht letztendlich abgeschlossen hatten, die Grünen kommen ja aus der 68er-Bewegung ursprünglich, da war natürlich der Staat, den die Bundeswehr und die NATO, die da verteidigt wurde, eben auch noch eine andere, als es heute ist. Ja. Also wenn man natürlich, wie die Grünen jetzt seit 1998 sozusagen selber auch an der Macht ist und dieses Land im Wesentlichen mitprägt, dann hat man natürlich auch, könnte man sagen, zu seiner Verteidigung eine andere Einstellung, als wenn man Opposition ist und ein politisches System sehr deutlich kritisiert, wie das die Grünen in ihrer Frühzeit getan haben.
Ja, Sie beschreiben ja in dem Buch auch einen ehemaligen Soldaten, also jemand, der auch praktische Erfahrung hat, der sagt sinngemäß, ja, er weiß gar nicht, warum er Deutschland verteidigen sollte. Also
ja, das habe ich im Facebook gefunden, das findet man da öfter, solche Aussagen von Reservisten oder von Soldaten, die sagen, ja, die eben auch so befremdet sind davon, dass auf einmal alles von Wehrhaftigkeit redet. Wie gesagt, ich finde es eigentlich gut. Aber die dann sagen, ja, das ist aber das was hier dieses Deutschland oder dieser Westen ist doch gar nicht mehr das, was ich verteidigen will. Ja. Also das, soweit würde ich natürlich nie gehen, aber es gibt relativ viele Leute, die das so sagen. Und gerade eben in Milieus, die eigentlich, also von ehemaligen Soldaten oder so, die eben eigentlich näher zum Militär hatten.
Ja. Ja, jetzt haben wir nochmal auf die äußeren Feinde geblickt. Wenn man jetzt äußere Feinde, innere Feinde, wir haben jetzt noch gar nicht über Islamismus oder Linksextremismus oder andere Feinde der Demokratie, der offenen Gesellschaft gesprochen. Wenn man das jetzt alles zusammennimmt, da gibt es bei Ihnen ein Kapitel im Büchlein zum Thema Bürgerkrieg. Also das hat mich so ein bisschen schockiert, wo Sie sagen, also ein Bürgerkrieg ist durchaus möglich, vielleicht nicht so in dem Sinne des amerikanischen Bürgerkriegs, aber dass es
das ist nicht meine gibt. Das ist nicht meine Theorie, aber ich habe mit Erstaunen festgestellt, dass es da in jüngerer Zeit, in den letzten Jahren, relativ viel Literatur drüber gibt. Und ich habe auch während ich das Buch schrieb ein Interview geführt mit einem britischen oder ich glaube kanadischen Kriegswissenschaftler, Professor am Institute for the Studies of War in London. Der hat mir dann gesagt, ja, er hat sich viel mit Bürgerkriegen beschäftigt und mit Aufstandsbekämpfung, so inneren landesinternen Konflikten. Und bisher war das immer in heißen, staubigen Ländern, hat er gesagt. Und hat er untersucht, welche Gründe es gibt dafür und unter welchen Bedingungen solche Bürgerkriege ausbrechen. Und dann sei ihm, also ich zitiere jetzt den, der David Betts heißt er, kommt in meinem Buch auch vor, und hat er gesagt, ja, irgendwann ist mir klar geworden, also ähnliche Bedingungen haben wir doch möglicherweise in leichterer Form auch schon im Westen. Also ich mache mir die These nicht ganz zu eigen, aber es ist interessant, dass es immer mehr Literatur dazu gibt. Und das sind auch übrigens, also der Ihnen vielleicht bekannte Historiker Andreas Rödder hat auch mal gesagt, Professor in Mainz, hat auch mal gesagt, also wenn die AfD verboten würde, tatsächlich verboten würde, dann erwartet er bürgerkriegsähnliche Zustände. Also Bürgerkrieg ist ja auch so ein Begriff, den man, der sehr breit ist. Das geht vom spanischen Bürgerkrieg, wo wirklich zwei Armeen angetreten sind, zu eher so Alltagsgewalt, Attentaten und so weiter wie in Nordirland oder so. Also dieser David Betts stellt sich, glaube ich, auch wenn dann eher sowas vor wie ein Nordirland-Konflikt.
Ja, also es wird auf jeden Fall nicht mehr so gemütlich wie vielleicht in den 80er Jahren in meiner Kindheit. Ja. Und wenn wir jetzt mal einen Ausblick wagen, also wird der Westen untergehen oder gibt es noch ein anderes Szenario, das vielleicht ein bisschen versöhnlicher ist?
Ich hab am Schluss auch in dem Buch auch deutlich gemacht, dass ich nicht davon ausgehe, dass der Westen untergeht. Also der Untergang des Abendlandes, den wird es hoffentlich nicht geben. Aber eben so ein Prozess des allmählichen Niedergangs, der ist ja eindeutig feststellbar. Da widerspricht ja auch kaum noch jemand, dass es mit dem Westen und vor allem mit Europa bergab geht. Ich hoffe natürlich, dass dieser Prozess gestoppt oder zumindest deutlich verlangsamt wird. Ich sehe dafür auch durchaus Indizien. Aber von alleine wird das nicht gehen. Also mein Appell ist eben, dass die Menschen im Westen, in Deutschland, in anderen westlichen Ländern wieder also bewusst als Westler leben und handeln müssen und diesen Holzweg der Selbstverachtung beenden sollten.
Herr Knaus, vielen lieben Dank. Also hier nochmal das Buch Der gelähmte Westen. Wir verlosen auch ein Exemplar. Also einfach mal bei uns auf dem YouTube-Kanal beim Podcast auch nochmal genau hinhören. Und dann kann man ein signiertes Exemplar gewinnen. Und ich sage vielen Dank.
Ja, ich bedanke mich.
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Union Stiftung.